Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hi Fritz.
Hi Gregor.
Jetzt vervollständige mal bitte diesen Satz, den ich jetzt anfange zu sagen. Ich stecke den Toast in den...
Toaster.
Toaster. Woher wusstest du das?
Das ist das, was man normalerweise mit Toasts macht. Ich habe diesen Satz auch einfach, der war in meinem Kopf einfach.
Das ist der Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, echte menschliche Intelligenz, die wir bei dir erleben. Und in einem kleinen Beispiel haben wir fast so ein bisschen erklärt, wie eigentlich ChatGPT funktioniert. Und sehr viele andere KI-Modelle, über die wir die ganze Zeit sprechen, die machen nämlich das Gleiche. Die vervollständigen auch einfach nur Sätze wie, ich stecke mal den Toast in den und kommen dann so ein bisschen wie du darauf, hey, wahrscheinlich steckst
wahrscheinlich,
du den Toast in den Toaster.
Wahrscheinlich ist das nächste Wort Toaster.
Aber ein bisschen komplizierter wird es, wenn ich jetzt sage, aufgepasst Fritz, jetzt erklär mir doch mal, wie ich meinen Toaster repariere, wenn ich dort versehentlich geschmolzenen Käse hineingekippt habe und zwar im Stil eines sehnsüchtigen Dichters.
Oh, okay, gut, also ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, dann könnte ich schon im Stil eines sehnsüchtigen Dichters reden und ich könnte mir vielleicht auch irgendwas ausdenken, wie man einen Toaster repariert, aber es würde ein paar Sekunden dauern, bis ich darauf käme.
Ein paar Sekunden ist ziemlich genau das, was so ein aktuelles Sprachmodell braucht, um mir hier 6 Absätze Text zu liefern.
Okay, so schnell wäre ich nicht.
Diese Anfrage. Ich lese mal ein bisschen was vor aus dem Text, den ich hier gekriegt habe.
Oh, schmerzhaftes Missgeschick. Geschmolzener Käse, gleich einer sündhaften Flut, ergoss sich in des Toasters stille Kammer und erstarrte dort zu einem unheilvollen, klebrigen Grab. Mein lieber Freund, solltest du einmal ähnlich verzweifelt vor deinem treuen Diener stehen, so lasse nicht den Kopf hängen. Nimm alsbald einen Schraubendreher zur Hand und öffne behutsam das Gehäuse, das wie ein stolzes Schloss das Herz deines Toasters birgt. Hast du das stählerne Herz gereinigt, so setze alles wieder sorgsam zusammen, als würdest du ein zerbrechliches Gedicht verfassen, dessen Zeilen zu zart sind, um grob behandelt zu werden.
Das ist schon alles ziemlich gut.
Alsbald, das ist ein gutes Wort.
Man merkt, es wird dir ja auch ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht einfach nur, ist ja offensichtlich, dass man den Toast in den Toaster steckt, sondern da steckt hinter jedem Wort ein bisschen mehr Arbeit.
Und genau darüber, was diese Arbeit ist, die da drin steckt, wie genau die abläuft und wie sowohl die Sprachmodelle, mit denen wir so oft hantieren mittlerweile, auf ihr nächstes Wort kommen, aber dann am Ende auch auf so lustige Sachen kommen, wie eben eine Toaster-Reparaturanleitung im Stil eines Dichters zu machen. Darüber reden wir heute. Es ist die große Folge, in der wir endlich erklären, wie generative KI eigentlich wirklich funktioniert.
Und wenn wir die Zeit finden, dann sprechen wir am Schluss auch noch über die ganzen aufregenden Entwicklungen im KI-Bereich, die es über die letzten paar Wochen gab. Also nicht nur darüber, wie die KI funktioniert, sondern auch das, was sie aktuell alles treibt.
Let's go! Wir haben uns einen kleinen Aufbau überlegt für die heutige Folge. Und zwar orientieren wir uns an dem, wofür GPT, also in ChatGPT, eigentlich steht. Das steht ja für Generative Pre-Trained Transformer. Und wir werden jedes dieser Worte nacheinander versuchen, so ein bisschen zu erklären, zu erläutern. Wir fangen an mit dem generativen Teil, dann gehen wir zum Pre-Training oder zum Training. Also Leute, die uns oft gehört haben, wissen schon, was Trainingsdaten sind, aber wir werden das nochmal ein bisschen genauer erklären. Und am Ende reden wir im Transformer-Teil darüber, wie man sich das so ein bisschen bildhaft vorstellen kann, wie es in so einem Sprachmodell eigentlich innen aussieht.
Super, dann legen wir doch direkt los und wir legen los mit dem G für generativ. Das ist wahrscheinlich der einfachste der 3 Buchstaben. Also es steckt ja schon im Wort drin, eine generative KI generiert Inhalte. Sie erzeugt neue Inhalte, die vorher noch nicht da waren.
Und im Fall von Sprachmodellen sind das meistens Wörter. Also es ist wirklich genau so wie in der Einleitung, ich stecke den Toast in den, gebe ich dem Modell als Prompt und das Modell kommt auf das nächste Wort, auf den Toaster. Und jetzt wusste ich in der Einleitung natürlich, als du mich das gefragt hast, dass theoretisch natürlich auch andere Worte am Ende dieses Satzes stehen könnten, dass der immer noch grammatikalisch Sinn machen könnte. Aber ich habe halt schon so oft diesen Satz gehört als, ich stecke den Toast in den Toaster, dass ich wusste, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, dass es einfach statistisch gesehen das wahrscheinlichste Wort, was am Ende dieses Satzes kommt.
Genau, und deswegen sagt man ja auch oft, dass ChatGPT und andere KIs dieser Art letztlich einfach nur immer das nächste Wort vorhersagen oder auch, das wäre ein bisschen präziser, das nächste Token vorhersagen. Ein Token, das ist quasi so eine Art Datenhäppchen. Wir tun jetzt einfach mal so, als sei ein Token ein Wort. Das ist ungefähr ein Wort und man versteht es, glaube ich, besser, wenn man jetzt einfach mal so tut, als sei es ein Wort. Aber ein Token muss auch kein Wort sein. Bei Modellen, die mit Bildern oder mit Sound arbeiten, da kann ein Token auch ein Bild oder ein Häppchen von einem Bild oder ein Häppchen von einer Sounddatei sein. Jetzt haben wir dieses Beispiel mit dem Toaster und wir haben jetzt unser generatives Sprachmodell und das rechnet intern aus und denkt sich, wenn ein Satz anfängt mit, ich stecke den Toast in den, dann kommt vielleicht zu 95% kommt als nächstes das Wort Toaster heraus. Aber, und das ist auch noch eine Option, vielleicht gibt es ja auch das Wort Sandwichmaker als Option. Ich stecke den Toast in den Sandwichmaker, nicht ganz so realistisch, aber sagen wir mal 3%. Und so geht diese Liste weiter und ganz unten landen wir bei 0,0001% und dem Wort Briefkasten. Also das, ich stecke den Toast in den Briefkasten, grammatikalisch korrekter Satz. Hat sicherlich auch irgendwann vielleicht mal jemand gesagt, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser Satz gesagt wird. Aber, und das ist relativ wichtig, die KI rechnet sich das nicht nur anhand dieses einen Satzes aus, sondern die nimmt ja auch Kontext mit. Und wenn ich jetzt mehr in die KI eingebe, also nicht einfach nur, ich stecke den Toast in den, sondern so einen Satz wie, also ich muss meinem Cousin Erik eine Scheibe Toastbrot in der Post zusenden, also stecke ich den Toast in den, dann verändert sich der Kontext. Und dann weißt auch du, Fritz, und genauso weiß eine KI, dass jetzt vielleicht nicht das Wort Toaster kommt, sondern vielleicht das Wort Umschlag oder Briefkasten.
Kleiner Prank für Erik.
Erik kriegt
morgens, macht er einfach unbedarft einen Brief auf, der ihm von seinem lieben Cousin Gregor geschickt wurde und es ist ein labbriger Toast drin. Ich meine, wer kennt das nicht?
Ein knackiger Toast. Diese Wahrscheinlichkeiten, die sind was, das sehen wir nicht. Also wenn ich jetzt mit einer normalen KI schreibe, dann sagt mir die KI nicht, mit wie viel Prozent jetzt dieses Ergebnis ausgegeben wurde. Das ist übrigens was, es gibt ja ein deutsches KI-Startup, Aleph Alpha, die legen da großen Wert drauf. Also die wollen zum Beispiel dafür sorgen, dass ihre KI verständlicher ist, ein bisschen transparenter, eben indem sie genau sichtbar machen, warum sich die KI jetzt ein bestimmtes Wort ausgedacht hat. Also warum kam sie jetzt auf das Wort Briefkasten oder auf das Wort Umschlag?
Dass da im Hintergrund diese Wahrscheinlichkeiten zugange sind, also dass verschiedene Worte mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit kommen können, ist übrigens auch der Grund, warum manchmal KIs auch unsinnige Antworten geben oder zum Beispiel halluzinieren. Also gerade bei den ganz frühen Modellen, GPT-3 noch vor einer ganzen Weile und jünger, da konnte es dir zum Beispiel passieren, dass du zum Beispiel eine Frage gestellt hast wie, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Und als Antwort kam dann vom Modell, Klammer auf, 2 Punkte, Klammer zu. Wo jetzt erstmal man sich denken könnte, so, hä, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Bis man dann auf die Idee kommt, ja, okay, das Modell denkt halt, wir befinden uns in einer Schulaufgabe oder in einem Text von irgendeiner Prüfung, von einer Wissensprüfung, wo halt immer bei jeder Frage die Punktzahl angegeben wird, die man mit diesem Beantworten der Frage kriegen kann. Und dann ist die Vervollständigung des Satzes, was ist die Hauptstadt von Frankreich, in Klammer 2 Punkte, Klammer zu, macht dann auf einmal wieder Sinn. Dass das aber in dem Moment in dem Gespräch ja eigentlich nicht das ist, was gefragt ist, das müssen diese Modelle erst lernen. Und wie sie das lernen, damit kommen wir jetzt so ein bisschen zu unserem nächsten Abschnitt, nämlich zum P, zum Pre-Training.
Genau, dem Training der künstlichen Intelligenz. Und vielleicht machen wir auch hier so einen ganz kleinen, ja, Exkurs würde ich es gar nicht nennen, weil das klingt immer so ein bisschen akademisch, aber wir erzählen jetzt mal so kurz die Geschichte des Schachcomputers. Das ist nämlich vielleicht so das spannendste Beispiel, wo man die Entwicklung der künstlichen Intelligenz über die letzten 70 Jahre mitverfolgen kann, weil Schachcomputer gibt es schon sehr lange. Die ersten Systeme gehen bis zurück in die 50er und Schachcomputer waren anfangs ganz klar regelbasiert. Das bedeutet, ein Mensch hat sich hingesetzt und der KI zum Beispiel gesagt, hey, ein Zug, in dem du den König Schach setzt, ist besser als ein Zug, in dem du das nicht tust und so weiter. Also man hat menschliche Regeln quasi aufgestellt und die in die KI hineingesetzt. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert in den 90ern. Da gab es dann zum ersten Mal ein bisschen komplexere Modelle wie Deep Blue oder später Stockfish. Was die gemacht haben, war, da gibt es so den Fachbegriff Brute Force, also rohe Gewalt könnte man das fast übersetzen. Also einfach so viel durchrechnen wie möglich und auf die Art und Weise zur besten Position kommen. Das ist keine wahnsinnig elegante Lösung eigentlich, weil es wirklich einfach nur um Rechenpower geht. Aber man hat halt so ein bisschen gelernt von den Ergebnissen vergangener Spiele, aber auch immer noch viel von menschlichem Input. Und jetzt, und das ist aber die wirklich spannende Entwicklung der letzten paar Jahre, haben wir eine völlig neue Technologie und da heißt das Stichwort AlphaZero. AlphaZero war ein Google-Projekt, eine völlig neue Art von Schachcomputer zu bauen, weil AlphaZero heißt AlphaZero, denn man hat ihm genau wie viele Regeln beigebracht, Fritz?
Zero, also null.
Genau. Also,
ich fühle mich wie ein Sprachmodell, Gregor.
Perfekt. Super vervollständigt. Also man hat ihm natürlich gesagt, wie Schach funktioniert. Die Regeln hat man ihm gesagt. Und man hat ihm gesagt, bitte find mal raus, wie du gewinnst. Das war's aber. Man hat keinerlei Infos über Spielzüge, über so Best Practices, über die kleinen Tipps und Tricks, die man sich ja als Schachgroßmeister über Jahre antrainiert. Davon hatte die KI alles überhaupt keine Ahnung. Alles, was sie gemacht hat, war einfach mal loszuspielen. Millionen von Spiele gegen sich selbst. Und da hat man dann sehr schnell gemerkt, in nur wenigen Stunden wurde diese KI besser als der beste Schachgroßmeister und auch besser als alle anderen Schachcomputer von vorher. Das heißt, diese KI, die letztlich ja ohne großen menschlichen Input agiert hat und einfach nur für sich selber gelernt hat, wie sie selber Schach interpretieren würde, die war auf einmal die beste Schach-KI. Und das ist der Shift, den wir in den letzten paar Jahren erlebt haben. ChatGPT, Claude, all die anderen KI-Sprachmodelle, denen hat auch niemand in dem Sinne Sprechen beigebracht, sondern sie haben sich so ein bisschen selber beigebracht. Das Problem ist, wir Menschen verstehen gar nicht wirklich wie, also zumindest ich tue mich oft schwer damit zu verstehen, wie die KI sich das jetzt eigentlich beigebracht hat.
Ja, die Antwort, mein lieber Gregor, die ist Statistik. Statistik ein bisschen verpönt, glaube ich. Viele Leute denken, das ist langweilig. Viele, gerade unsere Hörer, kann ich mir vorstellen, haben das auch schon mal gehört im Zusammenhang mit KI. Es wird ja oft gesagt, das ist ja alles nur eine besonders komplexe Form von Statistik. Oft wird das in so einem Tonfall gesagt, als ob es dadurch weniger cool wird. Und ich muss sagen, für mich wird es dadurch viel, viel cooler. Also ich habe ja Statistik studiert. Also ich habe
Also du bist voreingenommen, will ich damit sagen.
Korrekt. Also hier, bei mir war es so, ich habe zuerst Philosophie studiert und gedacht, ja, damit verstehe ich die Welt. Und das hat auch ein bisschen was gebracht, um die Welt zu verstehen. Und dann habe ich VWL studiert und hatte da ganz viele Statistik, Ökonometrie und eben auch Machine Learning Kurse. Und dann ist mir klar geworden, nein, mit Statistik versteht man wirklich die Welt. Weil ganz, ganz viel von dem Wissen, was wir Menschen über die Dinge haben, das kriegen wir durch viele Beobachtungen. Und Zusammenhänge verstehen wir dadurch, dass wir eine bestimmte Anzahl an Beobachtungen machen und dann Regelmäßigkeiten erkennen. Und genau das ist, was eigentlich auch diese Schachprogramme, was AlphaZero gemacht hat. Es hat ganz viele Beobachtungen gemacht, diese Spiele, die es gegen sich selber gespielt hat und hat dann gelernt, aha, okay, ich habe jetzt hier 1 Million Spiele und in diesen vielen Spielen habe ich verloren und in diesen habe ich gewonnen und ich habe unterschiedliche Spielzüge gemacht in diesen Spielen und jetzt verstehe ich, welche Spielzüge dazu geführt haben, dass ich gewonnen habe und welche statistisch gesehen eher dazu geführt haben, dass ich verloren habe.
Das heißt, die KI versteht letztlich selber gar nicht genau, warum diese Spielzüge funktionieren. Sie weiß einfach nur, dass sie funktionieren und macht sie deswegen und das macht sie sehr erfolgreich.
Ja, ganz richtig. Das ist aber in dem Fall auch gar nicht wichtig, dieses Verständnis von warum genau. Es reicht dem Programm, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und daraus zu lernen und Wahrscheinlichkeiten einschätzen zu können. Und dazu kommt es eben, indem es ganz, 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 ganz viele Daten sich anguckt.
Jetzt ist es natürlich so, bei einer Schach-KI sind die Daten relativ klar. Da sind die Daten einfach die Spiele, die die Schach-KI spielt und von denen lernt sie. ChatGPT und andere Text-KIs, die haben es natürlich nicht so leicht. Die müssen ja irgendwo diese Texte bekommen, von denen sie lernen können. Ansonsten, menschliche Sprache bringen die sich ja nicht von alleine bei. Das bedeutet, man gibt ihnen diese Texte. Man gibt ihnen wahnsinnig viele Informationen aus dem Internet, aus Büchern, aus Artikeln und so weiter. Und da kommt dann eben sehr oft das Wort Toast drin vor. Und es kommt oft in der Umgebung vor, wie ich stecke den Toast in den. Und so werden diese Beziehungen zwischen den verschiedenen Wörtern gelernt. Und irgendwann ist die KI gut genug darin, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz dazu, wie das passiert, diesen Prozess quasi von alleine herzustellen. Also, dass sie irgendwann lernt, okay, wenn so oft Leute darüber reden, dass sie einen Toast in den Toaster stecken oder wie sie einen Toaster reparieren und womit, dann kann sie das irgendwann so ein bisschen selber reproduzieren. Und deswegen sprechen wir ja auch gerade immer so viel über dieses Datenthema. Wir haben erst letzte Woche darüber gesprochen, als es darum ging, dass ja auch Vorurteile in diesen Daten drin sein können. Und es gab letztes Jahr einen total interessanten Blogartikel von einem OpenAI-Mitarbeiter, der meinte, also seiner Meinung nach sei es eigentlich komplett egal, wie man diese Modelle trainiert und was da so diese kleinen Schräubchen sind, an denen man drehen kann. Nee, am Ende geht es einfach nur um die Daten. Es geht einfach nur darum, wer hat den besten Datensatz, den er in die KI einfügen kann, damit die KI davon lernt und so am allerschlausten wird.
Ja, und um ein bisschen besser zu verstehen, was hinter diesem Zitat steckt, glaube ich, müssen wir uns jetzt doch noch mal genauer angucken, was genau passiert, wenn so ein Modell trainiert wird. Wie genau das Modell diese Zusammenhänge erkennt. Und jetzt wird es ein bisschen technisch, also kleine Warnung an alle, die uns zuhören, aber wir geben unser Bestes, das möglichst klar und verständlich auszudrücken. Wir müssen nämlich nochmal über diese Tokens reden. Diese Worthäppchen, über die wir vorhin schon geredet haben, die werden von so einem großen Sprachmodell, wenn es anfängt, aus riesigen Mengen Text zu lernen, in Zahlen umgewandelt. Und das hat auch einen klaren Grund, da sind wir wieder bei der Statistik. Zahlen kann ich multiplizieren, die kann ich subtrahieren, die kann ich in Tabellen machen, die kann ich miteinander in Bezug setzen. Worte nicht. Zumindest eine Maschine kann das nicht. Die versteht eben nur Zahlen. Computerprogramme denken immer in Zahlen. So. Und im Grunde, was also passiert, ist, dass diese ganzen kleinen Worthäppchen, die werden alle in eine zufällige Zahlenfolge übersetzt. Die nennt man Word Embeddings, wichtiger Begriff an der Stelle, den wir halt jetzt einfach hier kurz einführen, weil man eigentlich nicht über KI reden kann, ohne manchmal Fachbegriffe zu verwenden. Und die sind dann in einer gigantischen Liste. Also das Modell hat dann Milliarden und Milliarden dieser einzelnen Embeddings, ganz, ganz viele zufällige Zahlenfolgen und dann geht's los und es fängt an zu rechnen und es rechnet aus. Okay, wie oft kommt diese Zahlenfolge nach dieser Zahlenfolge vor? Was passiert, wenn ich diese Zahlenfolge nehme? Welche Zahlenfolgen kommen dann statistisch gesehen raus? Und dann bildet es erstmal Sätze, aus denen es quasi lernt. Also zum Beispiel oft auch Sätze, die erstmal keinen Sinn machen.
Also ich stecke den Toast in den Schreibtisch-Jauche-Grube Weihnachten.
Ganz genau. So. Und dann nimmt das Modell diesen Satz, den es gebildet hat, vergleicht den mit den Originaltexten, die es gelesen hat, und sieht, aha, okay, der Satz, den ich gebildet habe, ist nicht der Satz im Original. Ich will aber den im Original bauen. Das heißt, ich muss meine Wahrscheinlichkeiten ein bisschen abändern und updatet dann die Wahrscheinlichkeiten. Weiß, dass Jauchegrube unwahrscheinlicher wird, weiß, dass Weihnachten unwahrscheinlicher wird und versucht's nochmal. Und das macht es so lange, bis am Ende Toaster die höchste Wahrscheinlichkeit hat.
Also das ist ja wirklich wieder ein bisschen wie der Schachcomputer. Also genauso wie der Schachcomputer quasi versucht, zum Schachmatt zu kommen, versucht die Sprach-KI zu einem, ja, korrekten Satz zu kommen.
Das klingt jetzt natürlich erstmal total banal eigentlich, aber dann macht dieses OpenAI-Zitat wieder Sinn, ne? Dass am Ende die Daten halt das sind, worauf es ankommt, weil der Prozess selber, den setze ich einmal in Gang. Da sind natürlich noch ein bisschen mehr Sachen dabei, als wir jetzt gesagt haben. Also da gibt es dann noch Feintuning. Das ist nach dem Pre-Training. Also das Modell hat die ersten Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet und nimmt dann das und macht eine zweite Runde Training, um nochmal ein bisschen besser zu werden. Und noch ein paar andere Schritte, über die wir auch schon öfters im Podcast geredet haben. Aber ganz zum Schluss kommt dann was raus, was wirklich sehr gut darin ist, menschliche Gespräche zu simulieren.
Aber es hat eben auch so ein paar kleine Fehler. Also die typischen Probleme, über die wir oft sprechen, zum Beispiel, wenn aktuelle Daten nicht drin sind, wie soll die KI das lernen? Wie soll die KI lernen, dass die Queen gestorben ist, wenn sie nur Daten hat, in denen die Queen noch lebt, zum Beispiel? Und da kommen natürlich auch diese vielen Problemchen ins Spiel, die wir auch immer wieder hier thematisieren. Gut, das war also das P. Was ist denn das T? Was hat es auf sich mit dem Transformer? Verwandelt sich das Ganze jetzt in ein Auto?
Ja, fast. Also nicht in ein Auto, aber in was, was ich finde, was viel cooler ist, nämlich in eine hyperdimensionale Wortwolke.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Megan Fox Film damals so gut gefunden hätte, wenn das passiert wäre im Film.
Okay, das sagst du jetzt, aber warte mal ab, was du in ein paar Minuten sagst, wenn wir darüber geredet haben, was mit hyperdimensionaler Wortwolke gemeint ist.
Dann werden sie den Film neu drehen, weil sie merken, dass das viel cooler ist.
Es wird die KI-Podcast-Version von Transformers nächstes Jahr ins Kino kommen. Ich weiß das jetzt schon. Also, diese ganzen Word-Embeddings, das sind ja Zahlen. Und nach ganz, ganz langem erfolgreichen Training kann man sich die so ein bisschen vorstellen wie Koordinaten in einem Raum. Ja, wir kennen das alle noch aus der Schule. Du hast ein Koordinatensystem, du hast eine X-Achse, eine Y-Achse. Und im Grunde, wenn du zwei Zahlen hast, ja, oder auch Längen und Breiten gerade auf einer Landkarte, dann reicht das eigentlich, um jeden räumlichen Punkt auf dieser Karte zu bestimmen. Mhm. Und du kannst auch dann verschiedene Punkte definieren mit jeweils zwei Zahlen und dann kannst du ausrechnen, welchen Abstand haben die zum Beispiel zueinander. Und genau das ist im Grunde das, was auch so ein Sprachmodell macht, wenn es Zusammenhänge erkennt. Nur haben wir halt dann nicht einen zweidimensionalen Raum, sondern dieser Raum hat viele Milliarden an Dimensionen. Also jede dieser einzelnen Wortbegriffe hat unfassbar viele kleine Aspekte, also in welchem Kontext kommt dieses Wort oft vor? Was ist die Stimmung? Welcher Stil ist das?
Welche Sprache?
Wie lange? Welche Sprache? Und so weiter und so weiter. Und mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten von diesen Embeddings, mit diesen ganzen verschiedenen vielen Milliarden Koordinatendimensionen, da macht dann Modell dann das, was am Ende es so menschlich wirken lässt. Es entwickelt nämlich Regeln und Verhältnisse, wie diese einzelnen Koordinatenwolken zueinander im Verhältnis stehen. Also es kann dir dann zum Beispiel sagen, Frankreich und Paris haben in diesem mehrdimensionalen Raum denselben in Anführungszeichen Abstand zueinander wie Italien und Rom.
Also bleiben wir mal bei der Landkarte, weil das gefällt mir jetzt vielleicht auch ganz gut als Bild. Also dieser Abstand ist, man hat hier Italien, man hat da Rom und der Unterschied zwischen diesen zwei Orten, wie er in diesem Koordinatensystem dargestellt ist, der ist quasi der gleiche wie zwischen Frankreich und Paris. Also die sind sozusagen parallel, diese Linien zwischen den zwei Punkten, weil sie das gleiche Verhältnis ausdrücken zwischen den Wörtern. Das ist so das Verhältnis und das wird übersetzt in Zahlen.
Genau, nur eben, dass diese Linien, diese in Anführungszeichen parallelen Linien gleich lang sind, dass diese Verhältnisse so und so sind, das muss dem Modell niemand erklären. Das würde auch gar nicht gehen. Ja, diese ganzen Regeln, diese ganzen Relationen, auf die das Modell kommt, das sind Milliarden. Die würden, glaube ich, viele Millionen Bücher füllen. Kein Mensch kann das von Hand einprogrammieren. Das macht das Modell selber. Das lernt das, so wie der Schachcomputer. Und es lernt nicht nur von alleine diese Relationen, diese Abstände zwischen den verschiedenen Wortwolken. Es lernt dadurch auf einmal noch ganz viel mehr interessante Dinge. Also dieses Toaster-Beispiel in unserer heutigen Folge. Ja, mach mir eine Toaster-Anleitung im Stil eines sehnsüchtigen Dichters. Dass das Modell diesen Satz versteht, dass das Modell dann eben so was Lustiges, Kreatives darauf antworten kann, das passiert auch genau in dem Moment, wo es durch diese ganz komplexen Wortwolken hindurchguckt und verschiedene Koordinaten miteinander in ein Verhältnis setzt, in dem die davor vielleicht nicht gewesen wären, wenn wir Menschen das alles von Hand einprogrammiert hätten.
Also genauso wie es ein Verhältnis gibt zwischen Käse und Toast, gibt es vielleicht auch ein Verhältnis zwischen, ich nenne jetzt hier mal das konkrete Beispiel, was die KI gesagt hat, stählernes Herz und Gehäuse. Weil sie redet nämlich nicht über ein Gehäuse von diesem Toaster, sie redet über das stählende Herz, weil das sozusagen die sehnsüchtige Dichtermethode ist, um das auszudrücken. Und dass die KI halt in der Lage ist, all diese Trainingsdaten, die sie bekommen hat, so zu interpretieren, dass sie dieses Verhältnis herstellt und wirklich drauf kommt, dass stählernes Herz quasi eine logische Übersetzung ist von Gehäuse. Das ist schon echt der Grund, warum wir immer noch so beeindruckt sind von der Technologie.
Das Ganze ist natürlich noch viel komplexer, als wir es jetzt hier in 45 Minuten, 30 Minuten Podcast darstellen können. Aber vielleicht hat das jetzt schon mal geholfen, den ersten Eindruck zu bekommen. In der Summe führen diese ganzen 1000 Milliarden an Regeln, an Wortkoordinaten, an Wolken dann dazu, dass am Ende aus dieser simplen Wortvervollständigung, aus einfach dem, naja, das wahrscheinlichste Wort nach ich stecke meinen Toast in, ist Toaster, was daraus dann ja was wird, was eigentlich menschlichem Verständnis von der Welt wirklich täuschend ähnlich ist.
Das ist also der GPT, der Generative Pre-Trained Transformer oder zumindest so eine kurze Abhandlung darüber. Natürlich ist KI viel größer als das, auch generative KI. Beim Thema Bildbearbeitung zum Beispiel, da reden wir zum Beispiel oft über Diffusion-Modelle. Das bedeutet, da lernt die KI sozusagen ein Bild Stück für Stück in Rauschen zu verwandeln und dann im nächsten Schritt das Gegenteil, also ein Rauschen in ein Bild zu verwandeln. Auch eine total spannende Technologie, funktioniert wieder anders. Und Sora, das OpenAI-Videomodell, ist dann sogar ein Diffusion-Transformer, also kombiniert diese Technologien miteinander. Auch über sowas reden wir immer öfter.
Das Spannende gerade an diesem Punkt in der KI-Revolution, an dem wir uns gerade befinden, ist, dass die Familie an Modellen, die es da gibt, ja, Diffusion-Transformer, GPTs und so weiter, dass die vermutlich noch Zuwachs kriegen wird, also immer größer wird und sich immer krasser und immer schneller entwickelt. Also wir sind mittendrin, wir hoffen, dass wir heute so ein bisschen ein Grundverständnis zumindest für das aktuell vielleicht wichtigste, für die aktuell vielleicht wichtigste Familie von Modellen, diese GPTs geben können, weil diese generative Sprach-KI ja am Ende die Art von KI ist, die diese ganze große aktuelle Revolution jetzt auch so ein bisschen eingeläutet hat. Und vermutlich werden wir noch die ein oder andere Folge machen, wo wir dann mal zu den anderen Modellen versuchen, auch nochmal einen Explainer zu geben.
Wir schauen jetzt mal in die letzten 2 Wochen. Wir hatten nämlich die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Fritz, was haben wir mit KI gemacht?
Also ich glaube, wir haben beide ein bisschen dasselbe gemacht. GPT-4o ist rausgekommen, ein neues Nachfolgemodell von oder Parallelmodell, kann man sagen, vielleicht zu GPT-4 oder GPT-3,5 von OpenAI mit viel Fanfaren angekündigt. Eine der Sachen, die am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, war die neue Stimmfunktion.
Die ein bisschen verdächtig klingt wie Scarlett Johansson. Da müssen wir ein bisschen drauf warten. Die gibt's noch nicht. Kommt irgendwann in den nächsten Monaten, heißt es. Aber es gibt auch schon was. Also es gibt auch schon was, mit dem wir in den letzten 2 Wochen arbeiten konnten. Und zwar das sozusagen neue, und zwar die neue Version von GPT-4, GPT-4o. Wie war denn damit deine Erfahrung, Fritz?
Ich finde sie bisher ganz gut. Also ich habe jetzt testweise mal ausschließlich nur noch mit der gearbeitet und gar nicht mehr mit GPT-4. Sie ist sehr schnell, sie ist angeblich günstiger und weniger stromintensiv als die bisherige GPT-Version, die OpenAI angeboten hat.
Auf jeden Fall schneller, das merkt man.
Und eine Sache, die ich ganz interessant fand, das ist immer so ein bisschen so mein persönlicher Test, wenn neue KI-Modelle rauskommen. Ich lasse mir von denen immer Magic the Gathering-Decks bauen. Magic the Gathering, Gregor, du weißt das, weil ich das schon ein paar Mal in unserer Schlussrubrik hatte. Das ist einfach so ein Sammelkartenspiel, da baut man Decks, da gibt es ganz, ganz viele Karten, die man dann kombinieren kann und wo man mit Freunden dann spielt. Und ich lasse mir immer, wenn neue Sprachmodelle kommen, von denen Tipps geben für Deckideen. Und was ganz häufig passiert, ist, dass die sich komplette Magic-Karten einfach ausdenken, die es gar nicht gibt. Ne? Also die mit Name und was macht diese Karte und einfach Sachen, die überhaupt nicht existieren. Das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt beim Schach mir einfach neue Schachfiguren ausdenken würde. Und ich war positiv angetan von GPT-4o, weil das tatsächlich eben sich nicht neue Karten ausgedacht hat. Das hat für diesen Tipp einfach Karten genommen, die bereits existieren. Und das fand ich von der Performance her eigentlich ganz gut.
Also der Magic-Karten-Test ist würde ich sagen, der Test, auf den die Industrie auch schaut. Deswegen ein Glück. Tatsächlich, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch. Also ich habe eher das Gefühl, dass sie sich mehr Sachen ausdenkt als früher. Vielleicht auch, weil es ein bisschen ein sparsameres Modell ist. Ich bin tatsächlich noch viel in GPT-4, der klassischen Premium-Variante von ChatGPT. Es ist aber auf jeden Fall deutlich besser als die bisherige Gratis-Variante von ChatGPT. Und das ist, glaube ich, jetzt für ganz viele der wirklich wichtige Punkt. Das ist jetzt kostenlos. Also GPT-4o lässt sich kostenlos benutzen und damit wird die Gratis-Variante für ChatGPT, weil es ja immer noch die ist, die die meisten benutzen, um einiges mächtiger. Und da kann man auf jeden Fall viel mit rumprobieren. Man kann auch Claude 3 ausprobieren von Anthropic, auch ein sehr spannendes Sprachmodell, das kostet Geld, aber auch das ist jetzt zumindest endlich offiziell verfügbar in Europa, kann man auf jeden Fall einen Blick reinwerfen.
Hast du sonst noch andere Dinge gemacht mit KI diese Woche, Gregor?
Mich hat noch so ein bisschen das Thema KI und Demokratie beschäftigt. Die Europawahl steht ja vor der Tür. Vielleicht hast du es gesehen, es gab so eine virale Geschichte darüber, dass jemand den Wahl-O-Mat genommen hat und ChatGPT gegeben und ChatGPT würde demzufolge die Grünen wählen.
Ja.
Ist so ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel mal geprüft, wenn man die erste Frage nimmt. Die erste Frage ist, die EU sollte eigene Gesetze erlassen dürfen. Ja, maybe, nein.
Die erste Frage im Wahl-O-Mat. Mhm.
Genau. Und dann sagt ChatGPT, nein. Aber wenn man die Frage dann reversed, wenn man sagt, die EU sollte keine eigenen Gesetze erlassen dürfen, sagt ChatGPT auch nein.
Es ist einfach nicht konsequent in seinen Antworten genau. Und sagt so ein bisschen, was ihm halt gerade in den Sinn kommt.
Genau, es stolpert da auch viel rum. Also ich würde da, glaube ich, nicht allzu viel drauf geben. Es gab aber ein relativ spannendes Projekt, da will ich auf jeden Fall darauf hinweisen, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Und zwar heißt das electify.eu. Da hat nämlich ein Team herausgefunden, dass man KI ziemlich gut benutzen kann, um die fairerweise sehr langen Parteiprogramme mal durchzulesen. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal schmökernd in deinem Ohrensessel saßt und dir die Wahlprogramme aller großen Parteien gegeben hast.
Ich bin so ein kleiner Nerd. Ich mache das also jetzt bei der Wahl noch nicht, aber bei der letzten Bundestagswahl habe ich das tatsächlich gemacht. Okay. Die lesen sich teilweise ganz gut.
Okay, für alle Menschen, die nicht Fritz Espenlaub sind, gibt es jetzt Electify. Da kann man dann zum Beispiel eine Frage eingeben wie, was sagen die Parteien denn zum Thema europäische Armee? Und dann wird mir tatsächlich eine ziemlich gute Zusammenfassung gegeben, was im jeweiligen Programm drinsteht. Ich habe auch bisher keine Fehler da entdeckt oder so. Also tolle Möglichkeit, um KI wirklich mal produktiv einzusetzen. Leider habe ich da auch eingegeben, wer entfernt den geschmolzenen Käse aus meinem Toaster, was für mich das eine Thema ist, was mich bei dieser Europawahl beschäftigt. Und da sagt die KI überall, es wurde keine passende Antwort in den Quellen gefunden. Also...
Es ist einfach,
ist die Politik da noch nicht bereit dafür.
Mal wieder hört die Politik nicht auf die wahren Sorgen der kleinen Leute. Für mich das größte Thema bei der EU-Wahl übrigens ist, wie der KI-Podcast mehr positive Bewertungen kriegen kann in den Podcast-Feeds. Und glücklicherweise muss man da aber nicht darauf warten, dass das EU-Parlament erst irgendwelche Dinge verabschiedet, sondern das können wir einfach selber machen oder genau genommen, ihr könnt das machen. Und zwar, indem ihr jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens, in der ihr uns gerne hört, gerne einfach eine kleine Bewertung da lasst. Noch viel schöner ist es, wenn ihr uns noch eine größere Freude machen wollt, wenn ihr die Folge weiterempfehlt und am heutigen Dienstag, wo wir rauskommen, morgen sind wir live in Berlin auf der TimCon. Also da ist auch kostenfreier Eintritt für Leute zwischen 15 und 23. Also wenn ihr Jugendliche, interessierte Teenager in Berlin kennt in eurem Umfeld, dann gebt denen doch einfach den kleinen Hinweis, dass die noch vorbeikommen können spontan morgen.
Oder seid.
Oder wenn ihr das selber seid, kommt gerne vorbei. Wir machen was ganz Spannendes. Es geht unter anderem auch um Scarlett Johansson.
Also, Scarlett Johansson live beim KI-Podcast morgen
sozusagen,
auf der TimCon. Was genau macht ihr? Ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher und stolpern nicht in einen Rechtsstreit mit ihr hinein.
Das kann ich dir nicht versprechen, Gregor. Wir werden es herausfinden.
Ja, also auf jeden Fall 2 Wochen gibt es den KI-Podcast noch. bevor wir einen bösen Brief erhalten. Wenn ihr nach all diesen Zahlen, über die wir heute gesprochen haben, vielleicht anderer Meinung seid als Fritz und sagt, also eigentlich lässt sich nicht alles mit Zahlen und Statistik lösen, für die eine oder andere Sache brauchen wir doch noch Worte, dann empfehlen wir euch unseren Podcast-Tipp der Woche, das Philosophische Radio im WDR.
Freunde der Weisheit. Das Philosophische Radio von WDR 5 ist ein ziemlich einzigartiges Forum, in dem ich mit Philosophinnen und Philosophen über spannende Ideen und Thesen diskutiere. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich freue mich auf Sie, denn auch unser Publikum kommt zu Wort. Also schreiben Sie an philo@wdr.de. Das Philosophische Radio von WDR 5 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Aber grübeln Sie nicht zu viel.